Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Schweiz überrascht doch immer wieder. Mit dieser Aussage eröffnet Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung seine Besprechung einer Ausstellung in Genf. Die Überraschung resultiert daraus, dass dort jetzt eine gewaltige Auswahl von Kunst australischer Aborigines zu sehen sei. Und zwar ausschließlich von Frauen. Und damit nicht genug. Trinks schreibt: Die nächste Überraschung ist das teils sehr hohe Alter dieser Protagonistinnen. Patsy Lulpunda begann das Malen mit 100. Auch Sally Gabori begann erst mit 80 Jahren zu malen. Auf ihren für klassische Aborigines-Kunst ungewöhnlich stark farbigen Bildern setzt sie Kontinente aus Farbe neben und gegeneinander. Farbschollen werden ihr zu Erdschollen und verkörpern Erinnerungen an das lange verlorene Land ihrer Jugend. Wobei, was heißt hier Jugend? Trinks erklärt, für die 80-Jährige wie für die 100-Jährige gab es deshalb keinen zu späten Einstieg in das künstlerische Schaffen, da für die Aborigines, kein Klischee, die westliche Zeitmessung keine Bedeutung besitzt. Sie leben unverändert in einer Traumzeit, die das Gestern vor 30.000 Jahren mit dem Heute und Morgen verschmelzen lässt. Eine Albtraumzeit ist derweil in den Vereinigten Staaten von Amerika angebrochen. Auch dort hat ein älterer Herr bekanntlich noch einmal spät den beruflichen Neuanfang gewagt. In der Süddeutschen Zeitung analysiert Hilmar Klute den Niedergang der USA mit Hilfe des Philosophen Richard Rorty. Rorty wusste, dass der Geist Amerikas nicht nur in Universitäten destilliert wird, sondern auch auf den Maisfeldern von Iowa, den Rinderfarmen in Nebraska und in den Ford-Fabriken in Michigan zu Hause ist, schreibt Klute. Er erinnerte daran, dass man diese Menschen nicht allein lassen dürfe, wenn man als Demokrat Wahlen gewinnen will. Genau das sei aber leider geschehen. Und Rorty habe diese Entwicklung bereits vor 30 Jahren vorausgesehen. Klute schreibt, Richard Rorty hat den US-Linken bescheinigt, sich von den Interessen der nicht privilegierten Bürger ihres Landes abgewendet zu haben. Die Folge würde die Intronisierung eines starken Mannes sein, der ihnen verspricht, die überbezahlten Anwälte, Anlagenberater und Professoren aus dem Diskurs zu schleudern. Rorty wusste auch ziemlich genau, was dieser starke Mann, wir kennen heute seinen Namen, tun würde. Er würde militärische Abenteuer vom Zaun brechen, die eine kurzzeitige Wirtschaftsblüte nach sich ziehen. Es wäre eine Katastrophe für das Land und die Welt. Aus etwas anderer Perspektive nähert sich der Autor und hauptberuflich Fernsehkritiker der New York Times, James Poniewozik, diesem starken Mann. In seinem gerade auf Deutsch erschienenen Buch »Alle Scheinwerfer auf mich« beschreibt er Trumps Weg an die Spitze der US-Regierung als »Geburt eines Präsidenten aus dem Kabelfernsehen«. Nina Arpin schreibt über das Buch in der Taz: »Poniewozik nähert sich der Figur Trump mit dem Besteck der französischen Postmoderne. Wie in einem Simulacrum von Baudrillard habe das Bild des superreichen Trump den realen Unternehmer ersetzt.« Aus einer Scheidung und fast Pleite inszenierte er sein Promi-Comeback und ging daraus als TV-Anti-Held hervor, der 2017 erstmals Präsident wurde. Damit ähnele Donald Trump anderen Fernsehbösewichtern jener Epoche wie Tony Soprano oder Walter White aus der Serie Breaking Bad. Im Vorwort zur deutschen Übersetzung seines Buches beschreibt Poniewozik die zweite Amtszeit von Trump entsprechend als konsequente Fortsetzung der ersten Staffel. Allerdings sei nun die ganze Welt die Kulisse seiner Reality-Show. Und genau das, ergänzt Nina Arpin, lässt einen beim Lesen dieser Fernsehkritik das Popcorn im Halse stecken bleiben.